Für alle, an denen Babylon Berlin bisher vorbeigegangen ist, wo setzt Staffel 3 denn an?
Ja, eigentlich direkt im Herbst 1929, also wenige Monate nach dem Ende der letzten Staffel. Es ist eine Zeit des Umbruchs, politisch aber auch für die Filmwelt, denn da findet die Umstellung von Stumm- auf Tonfilm statt und bewegt die Branche. Und wir sind mittendrin in einer Filmproduktion in Potsdam-Babelsberg. Der Film dreht zum Spielfilm Dämonen der Leidenschaft. Und wir sehen eine der Szenen, die gedreht werden, die Hauptdarstellerinnen umgeben von Tänzerinnen in schillernden Kostümen und so trampolinspringenden Akrobaten, die Hauptdarstellerin. Darstellerin singt mit zur leidenschaftlich zur Musik des Orchesters und wird mit einem laufenden Take von einem Scheinwerfer erschlagen. Und da muss natürlich die Mordkommission ran.
Kann das denn passiert sein?
Die Lampe ist gekippt und die Schraubköpfe hat es rausgerissen.
Wo ist das Kabel, das zum Scheinwerfer gehört?
Na, hier.
Nicht anfassen.
Das ist ein ganz schöner Kaventsmann, so eine 10 kW.
Chef, sollen wir loslegen?
Die Dekoration auf Spuren absuchen. Methode Gennert.
Der Film, der in der Serie hier gedreht wird, ist rein fiktiv. Der männliche Hauptdarsteller und trauernde Ehemann der Toten allerdings ist angelehnt an Konrad Veidt, den Star aus dem Stummfilm-Klassiker Das Kabinett des Dr. Caligari.
Was unterscheidet jetzt die dritte Staffel von den ersten beiden?
Es ist natürlich die Vorlage. Also Staffel 1 und 2, die basierten ja sehr lose auf Der nasse Fisch, dem ersten Teil der Krimireihe um Gerion Rath von Volker Kutscher. Und hier ist die Grundlage der Bücherfall Nummer 2, Der stumme Tod. Aber es geht nicht nur um den Kriminalfall an sich. Die Serie ist erneut ein Sittenbild der Republik, ein Stimmungsbild von Deutschland im Umbruch. Natürlich fiktionalisiert, dramatisiert und verdichtet. Und in den ersten Minuten, daran merken wir das schon, da läuft Hauptfigur Kommissar Gerion Rath durch eine verwüstete Bankfiliale. Tote Mitarbeiter baumeln, er hängt vom Treppengeländer, Wertpapiere liegen achtlos am Boden. Das ist eigentlich eine Albtraumsequenz, die er hat, die aber kurz davor ist, von der Realität eingeholt zu werden.
Die Hauptfiguren sind allerdings weiter die beiden Ermittler Gerion Rath und die angehende Assistentin Charlotte Ritter. Wie agieren die in dieser dritten Staffel?
Gerion Rath, gespielt von Volker Bruch, ist weiterhin der getriebene, traumatisierte und heroinabhängige Kriegsheimkehrer. Dafür wird Charlotte Ritter größer, eben jene zumindest im Buch moralische Instanz der Reihe. Eine Frau, die versucht, sich in der von Männern dominierten Welt zu beweisen. Da gibt's hier wirklich Entwicklungen, die ich sehr, sehr spannend finde. Von Liv Visa-Fries gespielt, diese Charlotte Ritter. Also da geht's einfach um die Rolle der Frauen damals. Es geht um die Herkunft, Identität ihres Vaters, ihr Doppelleben als ehemalige Prostituierte und natürlich darum, ernst genommen zu werden unter den Kollegen. Und das sind diese für mich total spannenden Aspekte, wie sich eigentlich auch da Geschichte, was die Rolle der Frau angeht, wiederholt.
Neben Einzelfiguren und Optik ist das Spannende hier ja auch die Dimension dieser Zeit, also der Vergleich zu heute. Was kippt, wie mächtig sind Rassismus und Antisemitismus? Was hat denn da speziell für dich überwogen? Reingezogen sein in die Weimarer Republik oder das Versunkensein in gedankliche Parallelen zu heute?
Es ist eigentlich sehr, sehr ausgewogen, aber das macht die Staffel auch aus, denn die Regisseure Henk Kantlüchten, Achim von Borries und Tom Tykwer, die wieder zu dritt sowohl das Drehbuch geschrieben haben, als auch die Serie inszeniert haben, die inszenieren die Weimarer Republik hier wirklich als Thriller, so als Verschwörungstheorie von rechts. Also es geht um das Erstarken der Nationalisten, den Klassenkampf in der Stadt und dann natürlich mittendrin dieser Mord in der schillernden Filmwelt. Und ein Handlungsstrang aus Staffel 1 und 2 wird zum Beispiel weitergeführt, der Mord an August Bender, Regierungsrat der Polizei, der stirbt am Ende der zweiten Staffel bei einem Bombenanschlag in seinem Haus und verhaftet damals wird das Hausmädchen Greta als Bauernopfer der Nazis und die ist mittendrin in einer Intrige von rechts, also es geht darum, den Mord den Kommunisten in die Schuhe zu schieben, den Prozess und die Aufklärung und das ist eigentlich nur ein Beispiel, wie wirklich Geschichte erzählt wird in diesem fiktiven Kriminalfall.
Weniger Verschachtelungen, mehr psychologische Tiefe, geht diese Rechnung auf?
Also die dritte Staffel macht vieles richtig, weil sie eben nicht opulenter, größer und ausufernder sein will als die ersten beiden Staffeln. Hier ist so ein bisschen das Motto, weniger ist mehr, auch wenn es immer noch vielleicht ein, zwei Handlungsstränge zu viel sind. Aber Babylon Berlin schlägt in Staffel 3 einen neuen Tonfall an und ist eine Serie, das muss man sich wirklich bewusst machen, die vor 90 Jahren spielt und inhaltlich doch am Puls der Zeit ist.